Einen schönen guten Abend, liebe Gemeinde. Ich habe gedacht, es muss noch übersetzt werden. Gut, ich freue mich so sehr, dass ihr heute Abend dabei seid. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Predigt in der Predigtreihe Ein Haus des Gebets. Bevor wir starten, möchte ich noch kurz beten. Vater Gott, wir danken dir, dass du gut bist und dass du uns heute Abend zusammengebracht hast, Herr, um uns dein Herz zu zeigen. Wir beten, Jesus Christus, dass dein Wort, das du heute Abend sprechen willst, einen guten Boden in unseren Herzen finden kann. Amen. So, wir befinden uns schon seit drei oder vier Wochen in dieser Predigtreihe mit dem Titel Ein Haus des Gebets. Und der Merkvers für diese Bibelstelle ist Matthäus 21, Vers 13. Und dort sagt die Bibel, und er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räuberhölle draus. Und für jede Predigtreihe haben wir immer einen Merkvers. Und es wird eigentlich gewünscht oder erwartet, dass wir bis zum Ende der Predigtreihe diesen Merkvers auswendig gelernt haben. Und ich hoffe, genau, das werdet ihr schaffen. Und heute wollen wir mit einem Thema auseinandersetzen. Und das Thema lautet mit Ausharren und deshalb siegreich beten. So, mit Ausharren beten und deshalb siegreich beten. Wenn ich dieses Wort lese, ausharren, dann muss ich das immer mit einer Erfahrung verbinden, die ich vor ein paar Jahren hatte. Nachdem ich zu Jesus gekommen bin, wurde mein Halbbruder psychisch krank. Und die Krankheit hat sich so schnell entwickelt, dass er binnen weniger Wochen wirklich schwer krank war. Und die Situation hat uns alle in der Familie beschäftigt. Und nachdem, ich war noch frisch im Glauben, und nachdem ich die Apostelgeschichte gelesen habe und sehe, was Gott dort durch die Apostel getan hat, war ich wirklich voller Glauben und Vertrauen, dass Gott meinen Bruder heilen würde. Also habe ich angefangen, für ihn zu beten, mit Intensität, mit Glauben, aber nichts ist passiert. Anstatt geheilt zu werden, wurde die Situation immer schlimmer. Und nach ein paar Monaten hatte ich keine Hoffnung mehr. Wir in der Familie, wir haben uns an diese Situation gewöhnt, an diese Krankheit. Und ich auch habe mich daran gewöhnt. Ich hatte keine Hoffnung mehr und keinen Glauben mehr. Ich habe also aufgehört, für ihn zu beten. Und 2021 war ich beruflich in Ruanda und dort habe ich an einer Gebets- und Fastenzeit teilgenommen. Und eines Morgens waren wir in einem Gebetsmeeting mit anderen Geschwistern, aber das Thema an dem Tag hatte gar nichts mit Familie oder mit Heilung zu tun. Aber ich weiß überhaupt nicht, warum, aber ich spürte, wie der Heilige Geist meine Gedanken zu meinem Bruder lenkte. Und ich habe auch gespürt, wie ich in dem Moment einen neuen Glauben für die Situation bekommen habe. Also an dem Tag habe ich wieder angefangen, für ihn zu beten. Und das war vor 3 Jahren. Heute Abend stehe ich vor euch und mein Bruder ist immer krank, aber ich weiß, Gott ist gut. Und ich weiß überhaupt nicht, warum ich nicht so direkt eine Antwort auf mein Gebet bekommen habe, aber ich weiß, Gott ist gut und er wird zur richtigen Zeit meinen Bruder heilen. Ich weiß nicht, ob du so eine Situation schon mal gehabt hast. Und ich hoffe, dass du durch die Predigt heute Abend ermutigt wirst, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, egal wie die Situation aussieht. Amen. Und die Hauptbibelstelle, die wir für diese Predigt haben, ist in Lukas 18, Vers 1 und 8. Und dort lesen wir Folgendes. Lukas 18, 1 bis 8. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Und in der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringen sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Also, es ist etwas wichtig, dass wir den Kontext von diesem Glas nicht verstehen. Das ist Lukas 18. Also vom Kontext her befinden wir hier fast am Ende der langen Reise von Jesus nach Jerusalem. Und in Kapitel 17 hat er eine Frage von den Pharisäern bekommen. Und die Pharisäer wollten wissen, wann das Reich Gottes kommen würde. Und Jesus hat ein paar Sachen erzählt, die fast am Ende der Weltgeschichten passieren werden. Und wir wissen, zwischen dem ersten Kommen von Jesus Christus, dessen Höhepunkt der Tod und die Auferstehung von Jesus war, und dem zweiten Kommen, worauf wir uns jeden Tag vorbereiten, müssen die Erwählten Gottes viel Leid, viel große Nöte und viel Verfolgung erdulden. Und Jesus hat also dieses Gleichnis erzählt, um sie eigentlich zu ermutigen, dran zu bleiben, wirklich nicht aufzugeben, bis der Herr Jesus Christus wiedergekommen ist. Das war eigentlich eine Ermutigung zum Durchhalten, bis Jesus wiederkommt. Aber das betrifft nicht nur diese Situation. Das können wir auch auf unser Leben übertragen. Und Jesus sagt hier, was wir in dem Gleichnis sehen, es gibt eigentlich zwei Schlüsselbegriffe, und zwar Gerechtigkeit und Durchhaltevermögen. Ich denke, Jesus hat hier eigentlich nicht umsonst, ich glaube, das war gedacht, dass er eigentlich hier über einen Richter und eine Witwe gesprochen hat. So, wenn wir erstmal im Alten Testament schauen, es gibt natürlich im Alten Testament so ein langes Buch über Richter, aber bevor man zu diesem Buch kommt, lesen wir schon im 5. Mose etwas über die Richter. Dort sagt die Bibel, du sollst dir Richter und Amtleute einsetzen in allen deinen Toren, die der Herr, dein Gott, dir unter den Stämmen geben wird, damit sie das Volk richten mit gerechtem Gericht. Und du sollst das Recht nicht beugen. Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst auch keine Person ansehen und keine Geschenke nehmen, denn die Geschenke verblenden die Augen der Weisen und verkehren die Worte der Gerechten. Also Gott hatte eigentlich einen Rahmen geschaffen, in dem man gerechtes Gericht haben sollte. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Jesus dieses Gleichnis erzählt, haben wir andere Verhältnisse. Das Volk Gottes steht hier unter der Besatzungsmacht der Römer. Und unter diesen Verhältnissen gibt es ein anderes System. Und normalerweise wurden die Auseinandersetzungen zwischen Juden vor den Ältesten des Volkes ausgetragen. Es gab aber auch Ausnahmen, wo man ein Gericht bilden sollte. Und das Gericht bestand eigentlich aus drei Richtern. Es gab einen Richter für den Kläger, es gab einen zweiten Richter für den Beklagten und der dritte Richter war neutral oder unparteiisch. Und dieser dritte Richter wurde normalerweise von Herodes oder von den Römern in sein Amt berufen. Und in so einer Situation, wer kein Geld oder keinen Einfluss in der Gesellschaft hatte, brauchte sich keine Hoffnung auf ein gerechtes Gericht zu machen. Eigentlich nur Leute, die Geld hatten, konnten damals ein gerechtes Urteil am Ende haben. Aber diese Frau hier, von dem Jesus erzählt, sie ist eine Witwe. Sie hat keinen Mann, sie ist arm, sie ist mittellos, sie ist schutzlos. Also, sie hat kein Geld. Und vielleicht hat sogar dieser Richter von ihr erwartet, dass sie Bestechungssumme gibt. Aber das Geld hatte sie nicht. Aber sie hatte eine Sache. Sie hatte eine Geheimwaffe. Und diese Geheimwaffe, die sie hatte, das war die Waffe der Ausdauer. Das war die Waffe der Beharrlichkeit. Das war die Waffe der Hartnäckigkeit. Sie ist jeden Tag zu ihm gekommen und sagt, ich habe zwar keinen Mann, der mich verteidigen kann, aber ich werde jeden Tag zu dir kommen. Und das hat sie jeden Tag getan, bis der Richter zu sich gesagt hat, ah, ich bin so müde, dass sie jeden Tag zu mir kommt. Und ich verhelfe ihr zu ihrem Recht. Also, wenn die Bibel darüber spricht, dass wir in unserem Gebetsleben als Gläubiger Durchhaltevermögen brauchen wie diese Frau, das kann nur eine Sache bedeuten. Manchmal beten wir, aber wir bekommen nicht sofort die Antwort auf unser Gebet. Das ist die Bedeutung eigentlich, ja. Wir brauchen Durchhaltevermögen im Gebet. Manchmal beten wir und wir sehen die Antwort sofort. Das passiert manchmal, aber manchmal müssen wir auch lange warten. Manchmal müssen wir, wie diese Frau, jeden Tag vor den Thron der Gnade gehen, bis wir den Durchbruch sehen, wonach wir uns sehnen. Und wir können uns also jetzt fragen, warum kommt es überhaupt zur Verzögerung bei den Gebetsantworten? Ich möchte mit euch nur ein paar Punkte teilen. Natürlich gibt es noch mehr. Und der erste Punkt, warum die Gebetsantworten sich manchmal verzögern, das ist die Härte des Menschenherzens. Und das ist auch das, was wir bei diesem Richter sehen. Also, er hat eigentlich die Macht und die Möglichkeit, dieser Frau zu helfen. Aber das Herz ist so verschlossen und so hart, dass er nichts machen will. Ich habe mich ehrlich gefragt, was hätte ihn eigentlich gekostet, das schon am ersten Tag zu machen? Ich glaube gar nichts. Er hatte das Recht, einfach sagen und das ist passiert. Aber das Herz war so hart und so verschlossen, dass er nichts getan hat. Und das Gleiche sehen wir auch im Alten Testament bei dem Pharao. Das Herz war so hart und war so verschlossen, dass er das Volk Gottes nicht ausziehen lassen wollte. Aber wir wissen, Gott hält jedes Herz in seiner Hand. Das ist die Überzeugung, die wir haben. Das ist die Zuversicht, die wir haben. Und das ist das, was wir in Sprüche 21, Vers 1 lesen, wo die Bibel sagt, wie Wasserbecher ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Und wohin immer er will, neigt er es. Also wir können vor uns Menschen haben, dessen Herz so hart sind. Aber die Zuversicht, die wir haben, ist, wenn wir dranbleiben, wenn wir dieses Durchhaltevermögen zeigen, dann wird Gott dieses harte Herz weich machen. Das kann er. Vielleicht wurde dir gesagt, dass du befördert werden sollst auf der Arbeit. Aber die Beförderung hängt jetzt nur noch von diesem einen Vorgesetzten ab, der nicht zulassen will, dass du befördert wirst. Aber Gott kann sein Herz weich machen. Gott kann sein Herz berühren. Das ist die Zuversicht, die wir haben. Und indem wir weiter beten, indem wir nicht so früh aufgeben, sorgen wir dafür, dass solche harten Herzen weich gemacht werden, damit am Ende ein gerechtes Urteil zugunsten der Kinder Gottes gesprochen wird. Amen. Und der zweite Grund, warum wir manchmal beten, aber nichts passiert, ist die Sünde. Eigentlich, ja. Und die Sünde, wie wir vor ein paar Wochen gesehen haben, das ist die Zielverfehlung eigentlich. Wir machen nicht das, was Gott von uns erwartet. Nicht dem, was zu Gottes Plan passt. Und die Bibel sagt in Jesaja 59, Vers 1 und 2, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu hart zum Hören, sondern eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht erhört. Also Sünde kann hier alles Mögliche sein, so sexuelle Unmoral, Götzendienst, alles, was nicht zu Gottes Plan passt. Das macht irgendwie die Erhöhung unserer Gebete unmöglich. Und wichtig ist, dass wir hier verstehen, das gilt sowohl für die Person, die betet, als auch für die Person, für die es gebetet wird. Also das bedeutet, für die Person, die betet, wir sehen ein Beispiel in 2. Könige 4 mit Gehasi. Gehasi ist der Diener von dem Propheten Elisa. Also Elisa oder Elisa hatte dieser Frau, dieser Tsunamitin versprochen, dass sie ein Kind haben sollte. Und sie hat das Kind bekommen und später ist das Kind gestorben. Und sie ist dann zu den Propheten gekommen. Und der Propheten hat dann irgendwie seinen Diener bevollmächtigt, das Kind wieder lebendig zu machen. Und Gehasi hat sogar den Stab des Propheten bekommen. Er ist dann zu dem toten Kind gegangen, hat alles gemacht, was gesagt wurde, aber nichts ist passiert. Und wenn wir aber das nächste Kapitel lesen, 4. Könige 5, dann sehen wir, der syrische General ist zu dem Propheten gekommen, der wurde geheilt und am Ende hat er dem Propheten Geschenke angeboten. Der Prophet hat diese Geschenke abgelehnt. Die Bibel sagt, Gehasi ist diesem General nachgelaufen und er hat Geschenke bekommen. Also sein Herz war also voller Geldgier, voller Habgier. Und das ist etwas, was wir in 2. Könige Kapitel 4 nicht gesehen haben. So äußerlich war alles perfekt bei ihm, aber inneren gab es etwas, was die Erhöhung von seinen Gebieten unmöglich gemacht hat. Und das ist ja nur ein Beispiel für die Person, die betet. Und auch für die Person, für die es gebetet wird, kann auch Sünde geben. Also du betest für eine Person, die Person hat irgendwie eine Krankheit, du betest, aber nichts passiert. Aber vielleicht gibt es eine Person, der dieser Person nicht vergeben möchte. Und das hindert einfach die Kraft des Gebets. Also es ist wichtig, dass wir verstehen hier, Sünde ist manchmal ein Grund, warum wir beten, aber nichts passiert. Und dann der nächste Punkt oder der nächste Grund betrifft Ehemänner. Und die Frage ist, wie gehst du mit deiner Frau um? In 1. Petrus 3 lesen wir Folgendes. Entsprechend gilt für euch Männer, zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genauso wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Wege steht. Ich denke, die Bibel ist klar genug hier. Die Art und Weise, wie wir mit unseren Ehefrauen umgehen, kann auch einen Einfluss auf Gebetsantworten haben. Und der Apostel sagt hier, wir Ehemänner, wir sollen verständnisvoll sein. Wir sollen Verständnis zeigen. Unsere Frauen sind viel schwächer als uns. Und die Tatsache, dass sie schwächer sind als wir, ist nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Manchmal sind sie viel sensibler. Und Gott erwartet von uns, dass wir Verständnis zeigen. Es ist nicht immer einfach, sie zu verstehen, aber wir müssen versuchen. Wir müssen es versuchen. Das ist das, was Gottes Wort von uns erwartet. Und am Ende lesen wir damit, das ist eigentlich hier diese Konjunktion und sie leitet einen Finalsatz ein. Also, und ein Finalsatz drückt ein Ziel oder einen Zweck aus. Also wenn wir das nicht machen, dann gibt es etwas zwischen Gott und uns. Also meine Ermutigung als Ehemänner, bitte beachte die Art und Weise, wie ihr mit den liebevollen Frauen umgeht, die Gott uns gegeben hat. Amen. Ich habe erwartet, dass eine Frau das macht, aber das war ein Mann. So. Gut. Ja. Und viertens, warum verzögern sich Gebetsantworten? Der vierte Punkt ist, Gott weiß alles viel besser als wir. Und Jesaja sagt, Jesaja 55, sagt, wo ist das bei mir? Denn also spricht der Herr, Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also manchmal beten wir für eine Sache so intensiv, wir bekommen sie nicht. Es kann zweierlei Gründe geben. Erstens, die Sache ist überhaupt nicht gut für uns, aber wir wissen es nicht. Aber wir beten mit Leidenschaft dafür. Aber Gott, der alles weiß, weiß ganz genau, wenn ich das dir jetzt gebe, dann hast du große Probleme damit. Zum Beispiel, wenn du weißt, dass dein Sohn Probleme mit Alkohol hat, wirst du ihm keine Flasche Whisky geben. Das war's nicht. Oder zweitens, es ist noch nicht die richtige Zeit, um das zu bekommen, wofür wir beten. Wir wissen nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber Gott weiß das. Vielleicht betest du heute für einen Ehemann, aber Gott, was Gott von dir erwartet, ist, dass du für Erweckung in Berlin betest. Du betest, niemand kommt zu dir, du bist festig. Aber das ist vielleicht noch nicht die richtige Zeit, um für sowas zu beten. Also ich wiederhole es noch. Erstens, die Sache ist nicht gut für uns. Und das ist auch das, was wir, ich glaube, in Galater lesen, wo die Bibel sagt, solange der Erbe noch minderjährig ist, hat er keinen Anspruch auf das Erbe. Man kann ihm das Erbe nicht geben, solange er noch minderjährig ist. Denn wir wissen, wenn wir ihm als Minderjährigen so das Erbe geben, wird er nichts Gutes draus machen. So ist es genau bei Gott. Und deswegen beten wir manchmal, aber wir sehen gar nichts. Und manchmal weiß Gott oder manchmal möchte Gott durch diese Wartezeit unsere Charakter noch formen. Er möchte vielleicht Wurzeln des Stolzes in uns zerstören. Manchmal gibt es solche Gründe. Und ich werde später vielleicht darüber sprechen, wie uns die Augen geöffnet werden können, damit wir genau sehen, was Gott in der Situation tun möchte. Aber lass uns jetzt über den fünften Grund sprechen, warum wir manchmal Verzögerungen bei Gebetsantworten erleben. Manchmal gibt es einfach geistlichen Widerstand. Und das passiert in der Welt der Engel. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist für euch, aber ich lese jetzt vor. Das ist Daniel 10, Vers 11 bis 14, wo die Bibel sagt, der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steht auf und achte auf meine Worte. Denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zitternd stand ich auf. Hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon am Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Und darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zur Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Jetzt bin ich hier, um dir zu erzählen, was in späterer Zeit mit deinem Volk weitergeht. Denn was du nun von mir erfährst, liegt noch in ferner Zukunft. Also wir sehen hier, der Engel wurde dann ausgesandt zu Daniel, aber dieser Engel wurde 21 Tage lang aufgehalten von einem anderen Engel. Aber wenn wir erstmal auf Daniel 9 zurückblicken, dann haben wir dort eine interessante Situation. In Daniel 9 bekommt er eine Vision über die 70 Jahre und er betet, damit diese Vision erklärt wird. Und interessanterweise, während er noch betet in Daniel 9, bekommt er die Erklärung von dieser Vision. Das ist, während er noch betet, kommt der Engel Gabriel und erklärt ihm die Vision der 70 Jahre. Aber im nächsten Kapitel, das ist hier in Kapitel 10, betet er und er muss 21 Tage lang warten, bis er erfährt, was passiert ist. Also was wir hier sehen ist, in der Welt der Engel gibt es also zwei Gruppen. Es gibt die Engel Gottes, das sind Diener Gottes. Und diese Engel, Diener Gottes, das sind mächtige Wesen aus der himmlischen Welt. Und das sind Wesen, die den Worten Gottes gehorsam sind. Und das sind Wesen, die da sind, um Gottes Befehle auszuführen. Und sie sind manchmal auch ausgesandt, um uns zu helfen. Das ist zum Beispiel das, was wir in der Apostelgeschichte sehen mit Petrus. Petrus wurde aus dem Gefängnis befreit durch einen Engel. Also das ist die Engel, die wir auf der einen Seite haben. Aber auf der anderen Seite haben wir gefallene Engel. Und das sind Engel, die der Satan mit sich gerissen hat, als er sich gegen Gott erhoben hat. Und diese Engel stehen also dem Satan im Dienst. Und diese Engel versuchen also Einfluss auf den Lauf der Geschichte auf dieser Erde zu haben. Genauso wie hier. Man wird hier gesagt, das ist der Engelfürst des Persischen Reiches. Das bedeutet, auf den ersten Blick können wir den Eindruck haben, dass die Herrscher dieser Welt agieren, aber hinter ihnen stehen also solche böse Mächte. Und das ist auch eine reale Welt. Und das müssen wir wissen. Also im Himmel gibt es also neben den Diener und neben den Diener Gottes gibt es also diese Engel, die versuchen, Gottes Pläne für die Welt zu stören. Die versuchen, Einfluss zu nehmen und uns den Segen zu rauben, den Gott uns eigentlich geben möchte. Und manchmal sind solche Geister berechtigt im Leben von Menschen. Also das bedeutet, manchmal beten wir für eine Person und nichts passiert. Du betest für Heilung für eine Person, aber nichts passiert. Aber im Geist von dieser Person gibt es einen Geist und diese Person hat vielleicht in der Vergangenheit einen Bund mit solchen Geistern geschlossen. Und du kannst so lange beten, wie du möchtest. Nichts wird passieren. Warum? Der Geist ist mit Recht da. Deswegen brauchen wir auch so geistliche Sensibilität, wenn wir für solche Situationen beten, um zu checken, gibt es einen Geist hier, ist er berechtigt da, wurde in der Vergangenheit etwas gemacht, was ihm das Recht gibt, hier zu agieren, hier zu wirken. Und das ist manchmal der Grund, warum wir beten und nichts passiert, weil es einen geistlichen Widerstand gibt und böse Geister sind berechtigt dort im Leben von dieser Person. Also das sind hier nur ein paar Gründe, warum wir Verzögerungen bei Gebetsantworten erleben. Natürlich gibt es noch mehr. Aber ich möchte, dass wir uns jetzt mit der Frage befassen, wie wir ganz konkret siegreich beten können. Und der erste Punkt ist hier, du sollst die Situation durch Gottes Augen sehen. Also was bedeutet das ganz konkret? Manchmal, wenn du eine Situation hast, anstatt anzufangen, so intensiv dafür zu beten, ist es wichtig, dass du Gott fragst, wie er diese Situation sieht. Ist es wichtig, dass du Gott fragst, in welche Richtung du überhaupt beten sollst? Ist es wichtig, dass du Gott fragst, welche Strategie du einsetzen sollst in so einer Situation? Denn manchmal kann Gott dir sagen, ich möchte, dass du betest, aber du sollst auch fasten in dieser Situation. Ich möchte, dass du nicht allein betest, aber du brauchst auch eine Gruppe von anderen Leuten, die dich unterstützen in dieser Situation. Also es ist wichtig, ich sage hier nicht, dass wir in jeder Situation Gott erstmal fragen sollen, wie wir beten sollen. Es gibt natürlich Situationen, wo es klar ist, also wenn zum Beispiel ich Kopfschmerzen habe, ich muss Gott nicht fragen, mit so einer Situation umgehen soll. Ich weiß, ich muss für mich beten. Aber es gibt auch Situationen, wo wir viel Verwirrung haben und wir wissen überhaupt nicht, wie wir damit anfangen sollen. Es ist also wichtig, dass wir Zeit nehmen, dass wir Gott fragen, Gott, sag mir bitte dein Herz für diese Situation. Sag mir bitte deine Perspektive für die Situation. Lass mich bitte die Situation durch deine Augen sehen. Und das ist für uns ein sicherer Anfang, um siegreich zu beten. Denn nur so beten wir nach Gottes Plan. So beten wir nach Gottes Perspektive. Und sicherlich erleben wir Sieg in unserem Gebetleben. Also es kann sein, dass du, das habe ich vorher gesagt, dass du für Heilung betest. Aber es kann sein, dass du eine Situation hast, eine Person, die krank ist, und du fragst Gott, Gott sagt zu dir, du musst erstmal für Befreiung beten, bevor du zur Heilung kommst. Also wenn du Gott nicht fragst und direkt mit Heilung anfängst, wirst du nichts haben, weil es böse Geister bei dieser Person gibt. Und weil diese Geister, wie ich vorher gesagt habe, berechtigt da sind, haben unsere Gebete keinen Sieg. Aber wenn Gott uns die Situation zeigt, dann wissen wir, wir beten erstmal für Befreiung, dann kommt es zur Heilung. Und der zweite Punkt oder der zweite Weg, wie wir siegreich beten können, ist, du sollst in deinen Beziehungen Ordnung schaffen. Und das betrifft hier unsere Beziehung zu Gott, aber auch unsere Beziehung zu anderen Menschen. Der Herr Jesus Christus sagt zum Beispiel in Matthäus 5, er sagt, wenn du zum Altar gehst, um Gott eine Gabe zu bringen, und du stehst vor dem Altar und es fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, was sollst du machen? Erstmal deine Gabe dort vor dem Altar liegen lassen, zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester gehen. Du sollst dich aussöhnen und erst danach kannst du kommen und deine Gabe bringen. Also es ist wichtig, dass wir Ordnung schaffen in unseren Beziehungen. Das haben wir auch in Petrus gesehen mit Ehemann und Ehefrau. Es ist wichtig, dass Frieden herrscht. Es ist wichtig, dass Einheit herrscht. Und was Gott angeht, wenn du den Eindruck hast, dass Gott dich auf eine bestimmte Sünde in deinem Leben aufmerksam macht, seid bitte demütig und bete und tue Buße. Gott ist gut und er wird dir vergeben und dir dadurch helfen, Sieg in deinem Gebeten zu erleben. Also es ist wichtig, dass wir um Vergebung bitten, wenn es möglich ist. Es ist wichtig, dass wir vergeben, wenn wir etwas gegen eine Person haben. Es ist wichtig, dass wir auch Vergebung annehmen. Die drei Sachen gehen miteinander. Und dann der dritte Punkt oder der dritte Weg ist Gebet mit einem Partner oder in Gruppen. Also manchmal, wenn du allein für eine Situation betest, also wenn ich noch das Beispiel mit meinem Bruder nehme, hätte ich damals vielleicht einen Gebetspartner gehabt, dann hätte er mich wahrscheinlich ermutigt, dran zu bleiben. Also es ist so gut und so schön, wenn wir nicht allein beten, denn wenn wir mit einer anderen Person beten, wenn ich den Glauben verliere, wenn ich die Hoffnung verliere, ist die andere Person auch da, um mich zu ermutigen. Aber darüber hinaus gibt es noch viel mehr Kraft, wie wir hier in Matthäus 18 bis 20 lesen, wo die Bibel sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen werden, über irgendeine Sache, für die sie beten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also wenn wir zu zwei, zu dritt übereinkommen über eine Situation, dann gibt es mehr Kraft. Also wenn ich allein etwas schaffe, aber wenn ich zusammen mit Gareth das mache, dann gibt es zwei Personen, die zusammenkommen, also meine Kraft und seine Kraft, also gibt es eigentlich mehr Kraft. Es ist also wichtig, dass wir auch einen Gebetspartner haben. Und wir haben hier in der Gemeinde Treffpunkte, du kannst in deinen Treffpunkt einen Gebetspartner finden oder du kannst überhaupt in der Gemeinde auch oder in deinem christlichen Umfeld, dass du eine Person hast, die dich ermutigt, eine Person, die dich unterstützt, wenn du dabei bist, vielleicht aufzugeben oder Hoffnung zu verlieren. Und Gebet in Gruppen ist auch wichtig, denn wenn wir in Gruppen beten, dann bekommen immer wir ein Stück von dem Feuer von anderen in der Gruppe. Und eine ganz konkrete Möglichkeit, das zu machen, zu lernen, in Gruppen zu beten, du kannst jeden Samstag zum Gebetstreffen vor dem Gottesdienst kommen. Das ist immer um 15.30 Uhr. Und dort kannst du lernen, auch wie betet man überhaupt in Gruppen. Das ist eine ganz praktische Übung. Und das ist auch sehr, sehr ermutigend. Und Nummer 4, wie du auch ganz seelisch beten kannst, du kannst eine ununterbrochene Gebetskette machen. Also was wir hier lesen, Petrus wurde dann festgenommen und der war im Gefängnis. Und in Apostelgeschichte 12, Vers 5 lesen wir, die Bibel sagt, aber die Gemeinde in Jerusalem hörte nicht auf, für den Gefangenen zu beten. So manche Übersetzungen sagen, die Gemeinde betete Tag und Nacht für ihn. Manchmal gibt es, haben wir Situationen, die so dringend sind. Und wir machen eine Gebetsgruppe, eine Gebetskette mit anderen Leuten. Wir sagen, vielleicht wollen wir 24 Stunden nonstop beten. Oder vielleicht wollen wir 3 Tage nonstop beten. Oder eine Woche. Es geht nicht natürlich, dass du allein so eine Woche betest. Aber du kannst das mit anderen Leuten machen. Vielleicht 24 Stunden. Ich bete eine Stunde, dann die nächste Person, die nächste Stunde und so weiter. Und so beten wir ununterbrochen für eine Situation, bis wir den Durchbruch sehen, wonach wir uns sehnen. Das ist manchmal herausfordernd, zeitlich gesehen, aber das ist eine sehr gute geistliche Übung. Ständig, wir sehen, was die Frau hier gemacht hat. Die Bibel sagt, die Frau kam jeden Tag zu diesem Richter. Und der Richter hat am Ende auch gesagt, sie treibt mich einfach mit in den Wahnsinn mit ihrem ständigen Kommen und Gehen. Wir wollen natürlich durch unsere Gebete Gott nicht nerven, das machen wir nicht. Aber wenn wir mit Leidenschaft das machen, wir glauben, Gott ist gut und er öffnet Türen in unserem Leben. Ausharren, ich möchte mit euch ein Zitat oder ich möchte erstmal eine Zusammenfassung von diesen Punkten hier durchgehen. So, erster Punkt, ich habe gesagt, du sollst die Situation durch Gottes Augen sehen. Also du kannst Gott um seine Perspektive bitten, bevor du anfängst intensiv zu beten. Und Gott zeigt dir die richtige Richtung und die beste Strategie auch für die Situation. Und zweitens, du sollst in deinen Beziehungen Ordnung schaffen. Wer hat etwas gegen dich oder wo gibt es Unzufriedenheit oder du sollst dafür sorgen, dass Ordnung da ist. Und du brauchst auch einen Partner. Ich habe hier noch einmal Treffen oder Gemeinde und Gebetstreffen vor dem Gottesdienst und dann auch eine ununterbrochene Gebetskette. Ich weiß nicht, ob wir im Gebetshaus hier in Berlin sowas haben, Esther. Ja, haben wir auch im Gebetshaus hier in Berlin. Gebetskette. Mhm. Also ihr könnt auch so dorthin gehen und mitmachen. Das ist eine schöne Übung. Also, wenn wir diese Sachen beachten, das bedeutet nicht automatisch, dass wir am Ende immer die Antwort bekommen werden. Manchmal frage ich mich, warum ist mein Bruder bis heute noch krank, obwohl ich so intensiv für ihn gebetet habe und heute noch bete, seit ich den Glauben wiederbekommen habe für die Situation. Manchmal stellen wir uns Fragen, aber wir haben keine Antwort. keine Antwort. Aber ich habe gesagt, ich bleibe dran. Dieses Durchhaltevermögen, was wir bei der Witwe gesehen haben, ich habe gesagt, ich mache es zu meinem. Ich weiß überhaupt nicht, was für Situation du in deinem Leben hast. Vielleicht hast du jahrelang für eine Situation gebetet und du hast am Ende aufgegeben. Und du hast sogar die Situation begraben. Sag, nee, ich mache nicht weiter. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, diese Situation wieder auszugraben und vor den Thron der Gnade zu bringen. Denn ich weiß, wir bekommen nicht immer die Antworten, die wir hören wollen. Aber Gott ist gut. Ich weiß, auch wenn mein Bruder heute immer krank ist und die Situation macht immer die Familie traurig, ich weiß, Gott ist gut zu mir, Gott ist gut zu meiner Familie. Das ändert gar nichts an Gottes Güte mir gegenüber, meiner Familie gegenüber. Anstatt diese Fragen zu stellen, warum, lass uns bitte auf Gottes Güte schauen. Gott ist immer gut. Und wenn wir dranbleiben, dann lass uns das auch mit Glauben machen. Lass uns das mit Glauben machen. Im Glauben, dass Gott da ist und dass der Durchbruch kommen wird. Es kann lange dauern. Es kann eine Woche dauern. Wir haben bei Daniel gesehen, er hat im Kapitel 9 gebetet und während er noch beim Gebet war, hat er die Antwort bekommen. Aber im nächsten Kapitel musste er 21 Tage warten, bis er die Antwort bekommen hat. Gott ist souverän. Er ist souverän. Das ist ja der Punkt. Und ich möchte mit euch ein Zitat teilen. Das ist von William Berkeley, das ist ein schottischer Theologe. Und er sagt, ausharren ist der Geist, der Belastungen tragen kann. Nicht in Resignation, sondern in strahlender Hoffnung. Ausharren lässt einen Mann und eine Frau aufrecht stehen und dem Sturm trotzen. Es ist die Tugend, die härteste Prüfung in Sieg verwandeln kann, weil sie hinter der Pein das Ziel sieht. Die Situation kann schmerzhaft sein, aber hinter dieser schmerzhaften Situation sehen wir Gottes Güte. Und diese Güte gibt uns die Kraft, gibt uns die Hoffnung in den Glauben weiterzumachen. Amen. Und zum Schluss möchte ich euch sagen, Gott antwortet nicht auf alle Gebete mit Ja. Manchmal gibt es ein Nein oder ein Warte. Aber egal wie die Gebetsantwort lautet, wissen wir, dass Gott es immer gut mit uns meint. Immer. Die Tatsache, dass ich für einen Mann bete als Frau und keinen Mann bekomme, bedeutet nicht, dass Gott nicht mehr gut zu mir ist. Er ist immer gut. Die Tatsache, dass ich jahrelang für meinen Bruder bete und er wird nicht gesund, bedeutet nicht, dass Gott zu mir nicht gut ist oder zu meinem. Er ist immer gut. Egal wie unsere Gebetsantwort lautet, lass uns im Glauben stehen, dass Gott immer gut ist. Amen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du, wir kommen ja zum Schluss und vielleicht bist du hier heute Abend und du hast Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Um überhaupt sicher zu beten, die erste Voraussetzung ist, Jesus in unserem Leben zu haben. Denn Jesus ist eigentlich die Tür, wodurch wir zu Gott kommen. Also wenn ich Jesus nicht habe, dann habe ich keinen Zugang zu Gott. Also wenn du heute Abend Jesus dein Leben anvertrauen möchtest, dann ermutige ich dich, dieses Gebet nachzusprechen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und ich bekenne, dass ich dich brauche, dass ich ohne dich verloren bin. Und heute Abend möchte ich dich in mein Leben einladen. Komm du und mach mich bitte zu einem Kind Gottes. kommt und bring mich aus der Finsternis raus und lass mich bitte in dein Licht reinkommen. Amen. Und wir werden jetzt eine Zeit von Gebet hier haben. Wir schließen jetzt den Gottesdienst, also Sie, die jetzt schon gehen wollen, können gehen. Aber unten haben wir Essen. Und wenn du denkst, ich möchte noch da sein und ich möchte noch beten, dann ermutige ich dich jetzt zu bleiben. Ich weiß, wenn du denkst, es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich Hoffnung verloren habe, wo ich Glauben verloren habe. Du bist herzlich eingeladen, hier zu bleiben und zu beten und beten, dass Gott dir neuen Glauben schenkt, wie er es mit mir getan hat, als ich in Ruanda war. Und wenn du denkst, ich habe eine Situation begraben, dann versuch heute, ich möchte, dass du heute wirklich einen Schritt des Glaubens machst und dass du diese Situation wirklich wieder rausholst. Ich möchte, dass wir wirklich den Glauben haben, solche Situationen heute Abend wieder auszugraben und jeden Tag vor den Thron der Gnade zu bringen. Vater Gott, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass du souverän bist, Herr. Manchmal gibt es Sachen, die wir nicht verstehen. Aber wir wissen, du bist immer gut, Herr. Manchmal sind Situationen schmerzhaft. Aber wir wissen, dass du gut bist, Jesus. Und ich bete für uns als Gemeinde, ich bete für uns als Einzelne, Herr. Für diese Situationen, wo wir Glauben verloren haben, wo wir Hoffnung verloren haben, Herr. Ich bete, Jesus Christus, dass du uns heute Abend wieder lebendigen Glauben schenkst, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst, Jesus Christus, solche Situationen auszugraben, Herr, und weiter mit Glauben und Leidenschaft dafür zu beten. Wir beten, dass du uns die Augen öffnest, Herr, während wir beten. Dass du uns auch sensibel machst, Jesus Christus, über das, was du uns mitteilen möchtest, Herr. Wir beten, dass du uns Durchhaltevermögen schenkst, Herr. Dass du uns Ausdauer schenkst, dass du uns Hartnäckigkeit schenkst, Jesus Christus. Danke, Jesus, dass wir durch dich Sieger erleben in unserem Gebetsleben. Amen.